Leben retten mit einem kleinen Pappkärtchen im Beutel. Wie viele Menschen warten gerade auf ein Organ? Wie viele Organspender gibt es? Wie viele Herztransplantationen konnten 2020 stattfinden? Wie viele Menschen warten gerade auf ein Spenderherz? Und wie viele von diesen ganzen Patienten schaffen es überhaupt? Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge, bei der es rund um das Thema Organspende geht. Zuerst einmal wollen wir so den Begriff Organspende mal genauer definieren. Also unter dem Begriff Organspende versteht man die Übertragung eines Organs oder halt von Teilen eines Organs von einem Organspender auf einen Empfänger. Das Ziel von einer Organspende ist es einfach, einem Erkrankten das Überleben zu ermöglichen oder halt seine Lebensqualität zu verbessern. Man kann das Herz, die Lunge, die Leber, die Nieren, Bauchspeicheldrüse und den Darm spenden. Außerdem kann man noch folgende Gewebe spenden: die Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen, Knorpel und Weichteile sowie Gewebe, die aus Bauchspeicheldrüse oder Leber gewonnen werden. Also es gibt wirklich echt relativ viel, was man alles spenden kann. Außerdem gibt es zwei verschiedene Spenden. Einmal gibt es die postmortale Organspende und dann gibt es noch die Lebensspende. Bei einer Lebensorganspende stellen Spender die eigenen Organe für eine Transplantation zur Verfügung. Was dabei wichtig ist, dass der Spender volljährig und einwilligungsfähig ist. Außerdem muss er dem Ganzen natürlich auch zustimmen und auch natürlich davor aufgeklärt worden sein. Und der Spender darf nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet werden. Bei einer Lebensspende werden vor allem Nieren und Teile der Leber transplantiert. Möglich und gesetzlich erlaubt ist es aber auch die Übertragung eines Teils der Lunge, des Dünndarms und der Bauchspeicheldrüse. In Deutschland wird aber hauptsächlich nur Niere und Teile der Leber transplantiert. Bei einer postmortalen Organspende stellen verstorbene Spender die eigenen Organe für eine Transplantation zur Verfügung. Aber damit es erstmal so weit kommt, muss bei dem Spender wirklich der eindeutige Hirntod festgestellt werden. Und es muss eine Zustimmung des Verstorbenen selbst, also durch den Organspendeausweis, oder durch seine Angehörigen vorliegen. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen genauer etwas über das Thema Herztransplantation erzählen. Das Herz ist ja die zentrale Pumpe des Organismus und zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört es, das Blut durch den Körper zu befördern. Wenn es dann mal zu einem endgültigen Herzversagen kommt und wirklich andere medizinische Behandlungen zu keiner Besserung des Gesundheitszustandes führen, ist eine Herztransplantation die letzte Möglichkeit. Also eine Herztransplantation erfolgt auch nach dem Hirntod eines Patienten durch Übertragung eines noch biologisch aktiven Herzes, eines Organspenders, in einen herzkranken Empfänger. Ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel mit dem Thema Organspenden auseinandergesetzt und befasst, da ich auf Instagram auch ein paar Menschen folge, die gerade auf eine Spende warten oder gerade eine bekommen haben. Und dabei bin ich auch auf Tamara Schwab gestoßen und habe mich mit ihrer Geschichte voll befasst und mir ihre ganzen Posts durchgelesen und angeschaut. Die letzten Wochen habe ich sie dann auch ein bisschen näher kennenlernen dürfen durch ihre täglichen Stories auf Instagram, bei denen sie ihre Follower immer mit durch ihren Alltag nimmt. Genau. Und ich habe heute sogar das ganz, ganz große Glück, dass ich ein Interview mit ihr führen darf, in dem ich ihr dann ein paar Fragen stellen kann. Genau, und kurz vorneweg möchte ich euch noch ein paar Infos über Tamara und ihre Geschichte erzählen, bevor sie sich dann selber genauer vorstellt. Also Tamara, die lebt seit dem 1. August 2021 mit einem Spenderherz. Das ist also noch gar nicht so lange her. Sie hatte eine schwere Herzerkrankung, zwei Herzstillstände und die Transplantation, das hat sie alles schon hinter sich. Ja, genau, und jetzt bin ich schon ganz arg drauf gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat. Und deshalb würde ich sagen, rufen wir sie einfach mal an.
Hallo Lisa, Tamara hier.
Hallo.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, danke. Dir auch?
Ja, passt alles. Draußen ist bei uns heute so viel Schnee. Den ganzen Tag hat es geschneit. Ich habe mich heute in meinem Zimmer beziehungsweise in meiner Wohnung oder zum Haus habe ich mich verzogen und bin gar nicht mehr rausgegangen, weil es so irgendwie draußen ist.
Ja, bei uns regnet es nur.
Da ist bei euch noch nicht Schnee, weil das ist ja ungefähr auf derselben Höhe wie Nürnberg.
Nee, also bei uns, da regnet es nur.
Ja, okay. Aber bei uns ist auch so, also der Schnee ist schon sehr nass. Also ich weiß nicht, ob der so überlebt. Bis morgen früh vielleicht noch, aber dann könnte schon wieder kritisch werden. Genau. Aber gut.
Also magst du dich selber erstmal kurz vorstellen?
Ja. Ich bin Tamara, ich bin 28 Jahre alt und ich habe am 1.8.2021, also dieses Jahr, ein Spenderherz bekommen. Ich war ja 4 Jahre oder knapp 5 Jahre lang herzkrank. Ich hatte einen genetischen Defekt. Vorher hieß es immer, ich habe eine Herzmuskelentzündung. Vor einem Jahr kam dann raus, es ist was Genetisches bei mir. Und in den letzten 4 Jahren hatte ich 2 Herzstillstände und immer wieder eben Probleme mit meinem Herz. Und deswegen war es dann leider dieses Jahr so weit, dass es immer schlechter geworden ist. Und dann habe ich ein Spenderherz gebraucht. Genau, und ansonsten, ich komme aus Nürnberg, arbeite eigentlich in einer Bank, konnte aber jetzt eben in den vergangenen Jahren wenig arbeiten wegen meiner Herzerkrankung.
Und wie bist du so mit der ganzen Diagnose und so umgegangen?
Also am Anfang war ich noch relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Ich habe damals das erste Mal eben gesagt bekommen, es ist eine Herzmuskelentzündung. Die musst du ein bisschen auskurieren und dann läuft es schon wieder so. Und das habe ich dann auch gemacht und habe es eigentlich alles noch relativ locker gesehen. Und hat aber dann tatsächlich 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder Sport machen durfte. Und dann habe ich da wieder losgelegt und dann hatte ich plötzlich im Fitnessstudio einen Herzstillstand, den ich knapp überlebt habe. Also ich musste 45 Minuten lang reanimiert werden von Helfern, die eben dort im Fitnessstudio selber trainiert haben. Und das war dann schon was. Also ich weiß von diesem Vorfall nichts mehr, aber als ich dann aufgewacht bin und mir als erzählt worden ist, was da alles so passiert ist, war das schon heftig. Und dann habe ich auch noch, ich habe einen implantierten Defibrillator daraufhin bekommen, also ein Gerät, das mein Herz schocken muss oder soll, wenn ich wieder gefährliche Rhythmusstörungen bekomme. Und das war für mich tatsächlich eines der schlimmsten Dinge, weil ich ein halbes Jahr später bei meinem zweiten Herzstillstand dann wieder, da habe ich dann das erste Mal Berührung mit meinem Defibrillator gehabt oder habe das erste Mal gespürt, was wie sich das anfühlt und was für Schmerzen das sind, wenn der das Schocken anfängt. Und das war schon echt hart, dann auch zu wissen, dass immer wieder was Schlimmes passieren kann und ich immer Glück haben muss, dass jemand um mich rum ist, sozusagen, der mir das Leben rettet, weil der Defi hat mir auch beim ersten Mal nicht mein Leben retten können, weil er falsch implantiert worden war. Also ich bin irgendwie immer die ganze Zeit so zwischen Leben und Tod, hatte ich irgendwie immer Angst, dass da irgendwas passiert und ich dann vielleicht doch mal Pech habe und keiner da ist, der mir helfen kann. Und das war schon schwierig, muss ich sagen. Und die Transplantation selber war natürlich auch nochmal eine Herausforderung.
Brauchst du den Defi da jetzt, brauchst du den immer noch? Oder?
Nee, der ist mir explantiert worden. Also mit dem neuen Herz ist der auch wieder ausgebaut worden, sozusagen. Ich natürlich jetzt ein gesundes Herz habe und mit einem gesunden Herz, also das braucht normalerweise, also es hat normalerweise keine gefährlichen Rhythmusstörungen und daher brauche ich normalerweise auch keinen Defibrillator mehr.
Ah ja, okay. Wie lange musstest du so auf dein neues Herz warten?
Ich hatte extrem viel Glück, weil ich eine seltene Blutgruppe habe und daher habe ich nur 33 Tage auf mein neues Herz warten müssen. Bei Herztransplantationen ist es so, dass man aber im Krankenhaus warten muss. Also bei anderen Transplantationen, zum Beispiel eine Lebertransplantation oder so, da kann man zu Hause warten auf den Anruf. Und bei Herztransplantationen ist das aber nicht möglich. Also gerade wenn man, es gibt 2 Listen für Transplantationen, die Transplantationsliste, die T-Liste und es gibt die HU-Liste, das ist die High Urgency, also die Hochdringlichkeitsliste. Und man hat auch nur eine reelle Chance, ein neues Herz zu bekommen, wenn man auf dieser Hochdringlichkeitsliste ist. Aber wenn man auf dieser Hochdringlichkeitsliste ist, muss man im Krankenhaus auf das Herz warten. Und im Durchschnitt wartet man 4 bis 6 Monate aktuell auf ein Herz im Krankenhaus. Und ich hatte eben das Glück, dass ich nur 33 Tage warten musste, weil ich eben diese seltene Blutgruppe habe. Und wenn man eine häufige Blutgruppe hat, dann muss man leider länger warten. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum das so ist, weil sterben ja eigentlich auch weniger mit einer selteneren Blutgruppe. Aber es ist anscheinend der Fall.
Okay. Und okay, dann hattest du ganz schön Glück. Also ja, 33 Tage.
Ja, absolut.
Was hast du denn da dann so die ganze Zeit im Krankenhaus gemacht? Also ja.
Also ich war schon zuvor im Krankenhaus, weil ich bin mit gefährlichen Rhythmusstörungen ins Krankenhaus gekommen damals mit dem Notarzt und musste dann auch noch die ganzen Voruntersuchungen machen, weil bevor man auf diese High-Urgency-Liste kommt, muss man erst noch sich einmal komplett durchchecken lassen, ob mit einem alles in Ordnung ist. Also hätte ich jetzt zum Beispiel Krebs oder so gehabt und man hätte das entdeckt, dann hätte ich nicht transplantiert werden dürfen. Und von daher muss man einmal erstmal einen kompletten Check machen vom Körper, ob alles in Ordnung ist. Und das hatte ich dann zuvor auch schon gemacht. Also ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Liste kam, war ich schon einen Monat im Krankenhaus ungefähr. Und dann bin ich, also wenn man dann auf dieser Liste drauf ist, bei mir war das so, ich bin in München transplantiert worden und da gibt es ein Wartekrankenhaus für die Transplantierten. Also da ist man an ein anderes Krankenhaus gekommen, das ein bisschen kleiner war und ein bisschen angenehmer zum Warten, weil in dem großen Klinikum, da hätte man auf einer Intensivstation warten müssen, die immer offen ist, wo man keine Toilette hat, wo man auf den Toilettenstuhl muss und so weiter. Und das ist natürlich nicht so angenehm zum Warten, vor allem wenn es dann vielleicht am Ende vier bis sechs Monate sind. Was aber tatsächlich auch manche machen müssen, weil sie nicht so stabil sind, wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall war. Und ja, ich bin auf jeden Fall dann in ein Zimmer gekommen mit einem jungen Mädchen, die auch auf ein Herz gewartet hat. Sie war 26, ich war 28 eben. Und wir haben uns da dann so ein bisschen angefreundet. Wir durften leider nicht raus, also wir mussten die ganze Zeit im Zimmer bleiben. Und maximal durften wir auf dem Gang raus. Und wir waren auch immer angeschlossen, also wir hatten auch immer so eine Box bei uns, die den Herzrhythmus die ganze Zeit kontrolliert. Aber wir haben trotzdem versucht, es uns schön zu machen und haben dann ja, Spiele gespielt zusammen, wir haben Serien geguckt, ja, waren viel im Internet unterwegs, wir haben viel gequatscht, haben uns Gesichtsmasken ins Gesicht gepackt ja, und uns irgendwie so versucht, die Zeit totzuschlagen. Es war wie so ein bisschen, es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Schullandheim, muss ich sagen, nee, in dieser Zeit. Außer, dass man die ganze Zeit verkabelt war.
Ja, und durftet ihr nicht raus, weil ihr an den Geräten hingt, oder gab es dafür irgendwie einen anderen Grund, dass ihr nicht raus durftet?
Ja, also es gibt die Regel von Eurotransplant. Also Eurotransplant ist die Organisation, die entscheidet, ob man ein Organ bekommt und welches das passende Organ für einen ist. Und diese Organisation sagt, man darf mit einem kranken Herz und wenn man auf dieser Liste ist, darf man nicht mehr außer Haus sozusagen, also man darf nicht mehr aus seinem Zimmer raus und man muss die ganze Zeit an den Kabeln angeschlossen sein. Und es gibt viele Krankenhäuser, wo man zum Beispiel diese Box nicht mitnehmen kann. Also man muss dann im Bett liegen bleiben, weil es halt nicht anders geht sozusagen. Ja, und das ist die Prämisse. Das sind die Regeln sozusagen. Ohne das wirst du von der Liste runtergeschmissen und dann hast du keine Chancen, Herz zu bekommen, weil es dann heißt, dir geht's zu gut sozusagen.
Aha, also okay. Wenn,
genau.
Okay. Ja. Und wie war das bei dir so? Also wie lief bei dir so die Herztransplantation ab? Also kam da dann einfach jemand rein und meinte, ja, dein Herz ist da, oder?
Mhm. Ja, tatsächlich, genau so.
Ja.
Ja, also es war nachts um 12:30. Ich habe gerade noch telefoniert gehabt mit einem Freund und ja, dann hat es plötzlich an der Tür geklopft und ich muss sagen, ich habe damit noch überhaupt gar nicht gerechnet, weil sie haben zu mir gesagt, ich muss mindestens 6 Wochen warten und 33 Tage, das waren dann ja knapp 4-5 Wochen so. Und ja, dann hat es geklopft und dann kam die Ärztin rein und meinte dann so, ja, Frau Schwab, es geht los, ihr neues Herz ist da. Und ich war komplett von den Socken. Ich so, nee, das kann ja sein. Das sind noch keine 6 Wochen. Das geht noch nicht. Sie so, doch, Sie müssen jetzt Ihre Sachen packen. Und in 5 Minuten ist das Intensivmobil da und bringt Sie sofort ins Krankenhaus. Weil wenn man Bescheid bekommt, wird man sofort dorthin gebracht ins Krankenhaus, in die auf die Intensivstation, wird fertig gemacht für die Operation. weil das dann alles super schnell gehen muss. Also das Herz, das explantiert wird, darf maximal 4 Stunden außerhalb eines Körpers sein und muss innerhalb von 4 Stunden schon wieder implantiert sein beim anderen Menschen. Und von daher, ich wurde schon, also bei mir war das dann ein bisschen anders. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, in das andere Krankenhaus, und dann hieß es, wir machen die Operation doch erst morgen Mittag. Eigentlich war 5 Uhr nachts geplant, und dann war sie aber doch erst um 12 Uhr am nächsten Tag. Aber normalerweise läuft es so, man kommt dann in dieses Krankenhaus, kommt man an, es wird alles vorbereitet und man wird dann auch schon aufgeschnitten, wo das Herz noch gar nicht da ist. Also es ist gerade auf dem Weg und ich bin dann sozusagen schon komplett bereit und man muss nur noch die Klappe aufmachen von dieser Box, das Herz rausholen und sofort verpflanzen. Also das geht alles so ineinander über sozusagen.
Okay, und wie hat das dann bei dir funktioniert, dass du dann erst später transplantiert wurdest? Also
die haben das Herz noch nicht explantiert gehabt. Also die haben die Nacht noch abgewartet und sind dann, die Ärzte sind dann auch erst, ich glaube gegen 11 oder so in der Früh sind sie dann, oder gegen Mittag sind sie dann dorthin geflogen, soweit ich weiß, haben sich das Herz nochmal angeguckt, weil es kann auch sein tatsächlich, dass dann die Ärzte, wenn sie sich das Herz anschauen, sagen, nee, das passt doch nicht, weil irgendwas nicht bekannt war, und dann nehmen sie es doch nicht mit. Also im schlimmsten Fall hätte es sogar passieren können, dass ich wieder zurück ins Wartekrankenhaus komme. Aber es war alles in Ordnung und dann haben sie das explantiert und haben es rübergebracht und ich bin um 12, glaube ich, bin ich, oder 12:30 bin ich damals in den OP gekommen und dann war ich sozusagen schon bereit, bis die Ärzte dann mit dem Herz wieder da waren. Genau.
Ah, ja, okay. Und wie lange hat das bei dir dann gebraucht, bis du dann dein neues Herz hattest?
Also die Operation selber hat nur 4 Stunden gedauert. Mir wurde auch erzählt, dass eine Bypass-Operation, also wenn eine Ader verstopft ist, kann man sozusagen eine Umleitung bauen, in Anführungsstriche. Und da nimmt man eine Ader zum Beispiel aus dem Fuß oder aus dem Bein. Und solche Operationen sind tatsächlich schwieriger als eine Herztransplantation, weil man bei einer Herztransplantation im Prinzip nur einmal alles abzwacken muss und das Neue wieder hinnähen muss. Und dann ist es schon fertig, in Anführungsstrichen. Und in der Zwischenzeit ist eine Herz-Lungen-Maschine da, die eben meinen Kreislauf aufrechterhält, meinen Blutkreislauf. Und daher hat es tatsächlich nur 4 Stunden gedauert. Das Problem war aber, dass ich bin eine sehr schmale Person und sehr klein, und deswegen war mein Herz, also das neue Herz, was ich bekommen habe, war angeschwollen durch den Transport und durch die Operation und so. Das war ja alles super anstrengend und auch meine anderen Organe waren angeschwollen und dann konnte man mich nicht wieder zunähen. Also es war alles viel zu angeschwollen und daher musste ich 3 Tage lang auf der Intensivstation offen da liegen. Das klingt krasser, als es ist. Da ist eine Folie drauf, ne? Das sieht, ich bin im Koma, das sieht man nicht, dass ich offen bin, aber man konnte das noch nicht wieder zunähen, weil das alles innen drinnen zugeschwollen war. Und wenn man das zugenäht hätte, dann wäre das Herz, hätte zu viel Druck gehabt und hätte beschädigt werden können. Genau, und von daher war ich noch 3 Tage im Koma, bis ich dann, also sonntags bin ich operiert worden und am Mittwoch bin ich dann gegen Abend wieder aus der Narkose geholt worden.
Okay.
Genau. Und dann hatte ich ein neues Herz in mir.
War das für dich ein komisches Gefühl, als du dann aufgewacht bist und wusstest, du hast jetzt so ein neues Herz in dir?
Ich muss sagen, im ersten Moment, glaube ich, habe ich gar nichts gecheckt, weil ich so unter Drogen stand von dieser Narkose doch. Also ich war fix und fertig. Ich habe gehört, also mir ist danach erzählt worden, ich habe die ganze Zeit gequengelt, dass mir alles wehtut. Ich weiß aber nichts mehr davon. Also
okay.
Aber also es hat tatsächlich, glaube ich, so 2 Tage gebraucht, bis ich so wieder richtig klar im Kopf war. Und dann war es schon, es war super surreal. Also es ist auch immer noch surreal, zu wissen, dass da ein fremdes Herz in einem schlägt. Das ist so, das kann nicht sein. Das ist so, nee, da ist jetzt ein anderes Herz in mir drinnen. Das kann nicht sein. Also man kann das irgendwie nicht so richtig greifen. Es wirkt so unrealistisch irgendwie. Aber ich habe gespürt, dass es sehr regelmäßig plötzlich geschlagen hat und sehr kräftig. Also ich habe in den ersten Nächten vor allem, habe ich das Herz so krass gespürt, also das hat so stark gepumpt, dass ich lag oft nachts da und habe einfach nur diesen Herzschlag zugehört, versucht zu realisieren, dass da jetzt ein gesundes Herz in meiner Brust schlägt.
Okay, boah, ja.
Ja.
Beeinträchtigt dich dein Herz irgendwie in bestimmten Tätigkeiten oder so jetzt? Weil ich habe ja letztens, hattest du glaube ich in deiner Instagram-Story drin, dass du jetzt angefangen hast, wieder Sport zu machen ein bisschen. Und musstest du da jetzt so lange dafür warten, bis du wieder so ein bisschen was machen kannst, anfangen kannst?
Nee, also tatsächlich war es so, dass ich glaube, 3 Wochen nach der Operation, glaube ich, saß ich das erste Mal schon wieder auf dem Fahrrad.
Also okay.
Auf so einem Ergometer, so, ne?
Mhm.
Und bin das erste Mal, ich glaube, 3x3 Minuten bin ich wieder Fahrrad gefahren. Ganz leicht. Also das war wirklich super, super easy, weil ich damals noch extrem geschwächt war von der Operation. Und als ich dann auf die Reha gekommen, also ich bin nach 5 Wochen Krankenhaus, bin ich dann auf Reha gekommen. Und auf der Reha ist es tatsächlich so, da heißt dann zack, los, jeden Tag aufs Fahrrad oder aufs Laufband, eins von beiden, und los geht's und mach deinen Sport. Also Sport natürlich auch wieder langsam anfangen, weil ich habe ja auch zuvor 3 Jahre lang fast keinen Sport mehr machen können wegen dieser Herzerkrankung.
Mhm.
Und hatte daher natürlich auch keine Kondition mehr, keine Muskeln mehr. Dadurch, dass ich auch zuvor ja 2 Monate im Krankenhaus lag, hatte ich sowieso keine, oder 3 Monate, hatte ich sowieso keine Muskeln mehr und musste das alles erst wieder aufbauen. Aber tatsächlich durfte ich oder sollte ich mich schon wieder belasten. Ich hatte auch Belastungs-EKGs, wo ich so viel machen sollte, bis ich nicht mehr konnte.
Okay.
Und ja, aber so für mich alleine zu sagen, ich gehe jetzt wieder joggen, war vor allem eine psychische Herausforderung für mich, weil natürlich diese Herzstillstände sind ja beim Sport passiert bei mir, um dieses Vertrauen ins neue Herz zu bekommen, das muss ich erst wieder aufbauen.
Mhm.
Ich hatte kein Vertrauen mehr in mein altes Herz und plötzlich muss ich jetzt in ein neues Herz, das ich gar nicht richtig greifen kann, weil das ist ja so surreal, muss ich jetzt plötzlich da Vertrauen haben. Und das ist schwierig, also das merke ich, das ist echt eine Herausforderung für mich, aber es funktioniert immer besser und ich habe auch das Gefühl im Alltag, dass immer mehr so meine Kraft zurückkommt. Ich bin noch nicht wieder an meinem alten Stand und ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt nicht wie neu geboren und boah, jetzt ist wieder alles komplett normal. So fühlt es noch nicht an, aber es ist ja auch erst 4 Monate her und die Ärzte haben auch gesagt, gib dir da ein bisschen Zeit. Es ist ganz normal, dass das auch mal bis zu einem Jahr dauern kann, bis du wirklich wieder dich komplett fit und normal wieder fühlst.
Okay. Und hast du dich vor deiner Transplantation oder halt bevor das alles passiert ist, hast du da schon viel über Organspenden und so nachgedacht oder war das davor noch nicht so ein Thema bei dir?
Also tatsächlich hat meine Mama schon als ich 15 Jahre alt war, glaube ich, schon mal mir von diesem Thema eben erzählt. Oder mich damit vertraut gemacht, sage ich jetzt mal. Und ich hatte tatsächlich auch, seit ich 16 bin, trage ich einen Organspendeausweis mit mir.
Oh, cool.
Ja, und ich hatte ihn auch tatsächlich dabei, als ich damals meinen Herzstillstand hatte, meinen ersten. Weswegen ich auch, viele Menschen haben ja Angst bei dem Thema Organspende, oh, das wird missbraucht und dann werde ich vielleicht schneller aufgegeben. Das ist ja eine häufige Sorge bei Menschen zum Thema Organspende. Und ich kann immer nur aus meinem eigenen Beispiel sagen, ich hatte meinen Organspendeausweis bei mir, als ich damals im Fitnessstudio umgekippt bin. Meine Überlebenschancen lagen bei 3%. Und die Ärzte haben alles dafür getan, dass ich überlebe, obwohl ich einen Organspendeausweis bei mir hatte. Also ich kann zu 100% sagen, man wird nicht aufgegeben, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Und zumal auch, weil diese Krankenhäuser, wo man hinkommt, und dann vielleicht dort verstirbt sozusagen, die haben von der Organspende überhaupt gar nichts, weil die verdienen da nichts dran. Die haben nur Arbeit damit. Also man braucht eigentlich gar keine Angst davor haben, dass da irgendwie Missbrauch betrieben wird, weil die verdienen eh nichts daran. Also die haben nichts davon.
Okay.
Genau. Also von daher, ja, ich habe mich mit dem Thema vorher schon auseinandergesetzt und für mich war auch immer klar, wenn ich mit meinen Organen nichts mehr anfangen kann, weil ich tot bin, dann wäre es für mich das Schönste zu wissen, wenn ich meine Organe an jemand anderen abgeben kann und dieser Mensch noch eine Weile damit weiterleben kann. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dann noch ein bisschen weiterleben kann. Wenn auch nicht als komplettes Stück, aber ein Teil von mir, ob es jetzt das Herz ist oder was auch immer, kann dann noch ein Stückchen weiterleben auf dieser Welt. Und diese Vorstellung, die fand ich sehr schön.
Ja, das ist eine richtig schöne Einstellung. Ich habe mir jetzt auch, seitdem ich mich so mit dem Thema jetzt mehr befasst habe und auch die Seminararbeit da so drüber schreibe, ja. Seitdem, ja, habe ich mir jetzt auch direkt einen Organspendeausweis geholt. Und cool. Ja.
Schön, ja. Also ich finde das, man muss sich halt einmal mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube, das machen viele Menschen eben sehr ungern, weil es halt einfach mit dem Tod zu tun hat. Und über den Tod denkt man nicht gerne nach, vor allem nicht in unserem Alter. Mhm. Aber es ist so wichtig, nicht nur für einen selber oder für die Menschen, die auf eine Organspende angewiesen sind, sondern auch für die Angehörigen. Weil wenn wir jetzt versterben würden, dann, und man hat keinen Organspendeausweis, dann werden die Angehörigen immer gefragt, ob die Organe gespendet werden sollen. Das heißt, wenn du selber das vorher nicht entschieden hast, dann werden deine Angehörigen in der schlimmsten Situation vor so eine Entscheidung gestellt. Und ich glaube, das will keiner seinem Angehörigen antun. Und deswegen, alleine deswegen sollte man sich da einfach vorher schon mal Gedanken drüber machen und es auch seinen Angehörigen sagen, so was hätte ich gerne.
Also kannst du es jedem nahelegen, sich einen Organspendeausweis machen zu lassen?
Ja, also ich bin natürlich jetzt ein bisschen geprägt, sage ich jetzt mal.
Ja.
aber egal wie, selbst wenn es nicht passiert wäre, ich war immer für das Thema Organspende. Ich glaube, dass man in Deutschland keine Angst vor Missbrauch haben muss, weil gerade in den vergangenen, ich glaube 2016, sind die Regeln noch mal verschärft worden, also was die Organentnahme angeht, ne? Wann ist jemand tot, wann darf man die Organe entnehmen und so weiter. Das ist mittlerweile, ist es schier unmöglich, dass man da Missbrauch betreibt in Deutschland. Man sollte sich auch bewusst sein, dass wenn man im Ausland verstirbt, also beispielsweise in Österreich, dass dann die Organe automatisch gespendet werden, weil in Österreich beispielsweise die Widerspruchslösung gilt. Das heißt, wenn du nicht aktiv in diesem Land widersprochen hast, dass deine Organe entnommen werden, dann werden dir deine Organe dort entnommen. Also man ist, und Deutschland ist das einzige Land, das noch die Entscheidungslösung hat in der EU. Fast alle haben die Widerspruchslösung. Heißt, man ist sowieso in den meisten Ländern ein Organspender. Warum sollte man es dann nicht in seinem eigenen Land sein und vielleicht Menschen in seinem eigenen Land das Leben retten? Man kann bis zu 7 Menschen das Leben retten, wenn man einen Organspendeausweis mit sich trägt, weil bis zu 7 Organe eben entnommen werden können. Und ja, deswegen wäre es für mich das Allerschönste, wenn ich gehen muss, dass ich jemand anderem noch das Leben retten kann oder vielleicht sogar 7 anderen Menschen das Leben retten können.
Ja. Ja,
genau.
Ja, das waren jetzt alle meine Fragen.
Okay. Ja.
Und ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir die paar Fragen zu beantworten.
Sehr gerne, sehr gerne. Wenn du noch irgendwie Fragen hast, sagst du einfach Bescheid. Ich versuche sie bestmöglich zu beantworten.
Danke.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön, dir auch.
Dankeschön. Wie gesagt, wenn noch irgendwie was ist, sagst du einfach Bescheid.
Ja, danke.
Sehr gerne. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Tamara wissen wollt, dann dürft ihr sie sehr, sehr gerne auf ihrem Instagram-Profil besuchen. Dort heißt sie its.tamara.schwab oder ihr könnt auch ihre Internetseite unter www.tamaraschwab.com besuchen. Genau, da bekommt ihr dann auch noch ganz, ganz viele Informationen über sie. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant und sie gestaltet ihre Kanäle echt wirklich, wirklich schön. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende von meiner Podcast-Folge. Und ich hoffe, ich konnte euch allen nahebringen, wie wichtig es ist, einen Organspendeausweis zu haben. Und dass man sich viel, viel mehr mit dem Thema Organspenden beschäftigen sollte. Weil denkt immer dran, es kann einfach jeden treffen. Und wenn es euch treffen sollte, würdet ihr auch total froh sein, dass es so viele Leute gibt, die einen Organspendeausweis haben und damit euer Leben retten könnten. Und dadurch, dass ich mich ja jetzt so viel mit dem Thema beschäftigt habe und gelernt habe, wie wichtig es ist, darüber Bescheid zu wissen, habe ich mir ja, wie vorher auch schon erwähnt, direkt einen Organspendeausweis geholt. Und ich kann es euch allen nur nahelegen. Und genau, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Genau, und damit würde ich mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! 9.100 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2020 gab es bundesweit 913 Organspender. 2020 wurden in Deutschland 339 Herzen transplantiert und 700 Patienten standen auf der Warteliste für eine Herztransplantation. Alleine im Jahr 2020 meldeten Krankenhäuser 528 neue Patienten, die ein Spenderherz benötigten. 2020 wurden etwa 4.900 Personen neu auf die Warteliste aufgenommen und 767 Personen sind auf der Warteliste von 2020 verstorben. Leben retten mit einem kleinen Pappkärtchen im Beutel.